Die Steueranreize sind hoch. Man hat also praktisch ein 10 Jahre Tax Holiday auf Steuern und dann später, wenn man zahlt, dann sind es 10 oder 12%. Das ist natürlich hochattraktiv, wenn man aus dem europäischen Raum kommt und unter 30-40% kommt man ja eigentlich nicht weg.
Das Land mit diesen vergleichsweise niedrigen Steuern, von dem hier geschwärmt wird, das ist Uruguay. Ein wirtschaftlich und politisch stabiles Land an der Atlantikküste Südamerikas. Viele bezeichnen es auch als die Schweiz Südamerikas. Und das nicht nur, weil Uruguay relativ klein ist. Das Land hat nur 3,4 Millionen Einwohner, sondern auch, weil es als Investitionsparadies gilt. Also betuchte Argentinier, die schaffen hier schon lange ihr Geld in Sicherheit. Aber es lassen sich eben inzwischen auch immer mehr internationale Superreiche hier nieder, um der Besteuerung im eigenen Land zu entgehen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und nach Uruguay gefahren ist unsere Reporterin Julia Jaroszewski. Sie wohnt nebenan in Argentinien, was ja in einer schweren Wirtschaftskrise steckt und mit einer der höchsten Inflationsraten der Welt kaum gegensätzlicher dastehen könnte als das Nachbarland.
Die älteren Hochhäuser wirken fast kümmerlich neben den glitzernden Glasfassaden der neuen Skyscraper. Pompöse Paläste ragen in den Himmel, mit Kolonnaden und riesigen Balkonen, viele mit Blick auf den Atlantik und in den unendlichen sonnigen Horizont von Punta del Este. Unten spielen ein paar Kinder auf dem Sportplatz, im begrünten Zentrum des Wohnkomplexes plätschert Wasser aus Skulpturen in ein türkisfarbenes Becken. Mit Kameras versehene Zäune sichern den Komplex zu allen Seiten ab. Ein paar Straßen weiter bastelt Nicolas Pereira in seiner Werkstatt im Souterrain eines alten einstöckigen Hauses an Surfbrettern. Der 42-Jährige erkennt die edle Nachbarschaft sofort an ihren Autos.
Es sind Leute mit so viel Geld, dass sie einen Ferrari mit Punta del Este-Nummernschild irgendwo parken können. Sie kommen 2 Jahre nicht und plötzlich sieht man das Auto auf der Straße. Ich habe einen Ferrari in diesem Sommer zum ersten Mal gesehen. Entweder ist er brandneu oder er stand irgendwo im Lager. Es gibt viele Luxusautos, die unter einem dieser Gebäude stehen und dann für einen Tag ausfahren. Luxus, das ist es, was man in Punta del Este sieht.
Punta del Este ist eine kleine Stadt an der Küste von Uruguay, einem Vergleich zum direkten Nachbar Argentinien wirtschaftlich äußerst stabiles Land. Schon immer haben die Argentinier deshalb hier Geld investiert, insbesondere in Immobilien, weil sie eine Ferienresidenz am Strand wollten oder um heimlich Geld aus dem eigenen Land zu schaffen. Doch mittlerweile kaufen sich auch immer mehr Ausländer aus Europa oder den USA in Uruguay ein. Der Surfladenbesitzer Pereira ist einer der wenigen Uruguayer, die in Punta del Este aufgewachsen und immer noch ansässig sind.
Ich bin hier geboren, mein Vater ist hier geboren. Wir sind 5 Generationen, die hier im Viertel La Pastora in Punta del Este gelebt haben. Natürlich haben wir gesehen, wie alles, was Punta del Este ist, gewachsen ist. Jetzt gibt es jeden Winter mehr Leute. Und die Gebäude, die wachsen und wachsen, ein Gebäude nach dem anderen.
Pereira arbeitet auch als Handwerker in den Hochhäusern und bekommt so einen Einblick in die Welt der Zugezogenen.
Argentinier und Brasilianer kamen immer schon, aber in letzter Zeit sehe ich eine Menge Leute aus den USA und anderen Ländern. Die haben hier 4 Millionen Dollar teure Wohnungen. Unvorstellbar.
Punta del Este ist 2 Autostunden von der Hauptstadt Montevideo entfernt. Aus Buenos Aires kommen dauert die Fahrt inklusive Fähre knapp 7 Stunden. Bis zur brasilianischen Grenze sind es nur knapp 3 Autostunden. Sogar einen eigenen Flughafen hat die Stadt am Meer. Früher war Punta del Este ein saisonaler Urlaubsort, doch aufgrund der Krisenlage in Argentinien und der Konflikte in und um Europa entscheiden sich scheinbar immer mehr Menschen, durchgängig im Land zu bleiben.
Hoy día muchos extranjeros que utilizaban este lugar como lugar de vacaciones Heute nutzen viele Ausländer, für die der Ort früher eher ein Urlaubsziel war, Punta del Este als Wohnort für das ganze Jahr. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens ist die Stadt sehr gut organisiert. Zweitens ist sie sehr gut verwaltet. Drittens ist sie sehr sauber und sicher. Punta del Este hat im lateinamerikanischen Kontext ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Deshalb können sich Familien mit Kindern oder mit Teenagern völlig unbesorgt fühlen und das Leben leben, das ihre Eltern gelebt haben. Auf der Straße spielen, alleine zur Schule gehen, den Bus oder ein Taxi nehmen.
Der Makler José González weiß, wie er den Standort verkaufen muss. González sitzt im gebügelten Anzug in der klimatisierten Lobby einer Immobilienfirma mit Blick auf die Hochhäuser im Hintergrund. Seine Chefin ist Argentinierin, er selbst kommt aus Venezuela, andere Kollegen aus Chile.
Wir empfangen mittlerweile viele Menschen aus Frankreich, Italien und Osteuropa, aus Russland, Weißrussland und der Ukraine. Sie kommen aus Osteuropa wegen des Krieges. Uruguay ist sehr weit von all dem entfernt und hat sich historisch gesehen neutral gegenüber all diesen Problemen in der Welt verhalten. Es ist ein sehr entgegenkommendes Ziel, eine gute Wahl für einen Ort zum Leben.
Mit einer Wirtschaftspolitik, die auf niedrige Steuern setzt, wirbt Uruguay gezielt Ausländer an. Eine Steuerresidenz kann man quasi erwerben. Wer sich in Uruguay eine Immobilie im Wert von rund $500.000 kauft oder eine Firma gründet, muss lediglich 60 Tage im Jahr im Land verweilen, um von den günstigen Steuern vor Ort zu profitieren. Bei einer Investition von rund $2.2 Millionen in eine Immobilie oder eine uruguayische Firma, die Jobs schafft, ist gar kein Aufenthalt mehr notwendig, um seinen steuerlichen Lebensmittelpunkt nach Uruguay zu verlagern. Neben den Steuerresidenzen gibt es auch permanente Aufenthaltsgenehmigungen bis hin zur Staatsbürgerschaft. Die Anforderungen sind monetär gestaffelt. Je mehr Geld jemand mitbringt und investiert, desto leichter wird es, von Steuererleichterungen zu profitieren. Ab $500.000 aufwärts winken 10 Jahre Steuerfreiheit auf Einnahmen aus dem Ausland, danach ein Steuersatz von 12%. Ein strenges Bankgeheimnis kommt Investoren außerdem zugute. Natürlich beraten Immobilien- und Investmentmakler ihre Kunden auch zu diesen Fragen. Im Interview betonen sie aber gerne die vorteilhaften Lebensbedingungen des Landes. So auch José González.
Uruguay hat Fleisch und Wasser. Das heißt, es hat natürliche Ressourcen wie den Boden und eine entwickelte Industrie wie die Viehzucht, wo die Zahl der Tiere die Zahl der Einwohner übersteigt. Und es gibt Trinkwasserquellen.
Ausgerechnet mit dem Wasser hatte Uruguay jedoch Probleme im vergangenen Jahr. Wegen einer heftigen Dürre und schlechtem Süßwassermanagement ging das Trinkwasser aus. Massenweise mussten sich die Uruguayer im Supermarkt mit teurem Mineralwasser versorgen, weil das aus dem Hahn zu salzig war. Es wurde der Wassernotstand ausgerufen. Es war eine der wenigen Krisen in einem ansonsten stabilen Land, das mit einem hohen Bildungsniveau und einer kostenlosen öffentlichen Gesundheitsversorgung punkten kann. Ein Problem ist die rapide sinkende Geburtenrate in Uruguay. Mit 1,27 Punkten ist sie eine der niedrigsten in ganz Lateinamerika. Steuermigranten könnten hier gegensteuern. Doch die Argentinier und Brasilianer, die seit jeher nach Uruguay kommen, wollten nicht unbedingt eine Familie im Nachbarland gründen. Sie flohen vor den Wirtschaftsproblemen im eigenen Land, sagt Michel Bukowski, ein Uruguayer, der aus der Werbung in die lukrativere Immobilienbranche gewechselt ist.
Punta Este es un mercado muy apreciado porque es el, digamos, el balneario más lindo de Sudamérica.
Es ist ein sehr geschätzter Markt, weil es wirklich ein schöner Standort in Südamerika ist. Ich bezweifle nicht, dass Brasilien spektakuläre Strände hat, aber es zählt die Infrastruktur, die Punta del Este in Bezug auf Hotels, die Architektur, die Restaurants, die Sicherheit hat. Die Brasilianer kommen wegen der Sicherheit. Es gibt eine Menge Sicherheitskameras. Alles wird sehr gut überwacht.
Bukowski kommt in Shorts und Polohemd mit einem weißen SUV zum Termin im Le Parc, ein Luxus-Apartmenthaus direkt am Strand, mit Glasfassade, einer großen prächtigen Lobby, mit Empfangs- und Sicherheitspersonal. Ein Kunde möchte sein Apartment verkaufen für knapp $1 Million. Bukowski wird es besichtigen und fotografieren, um es später online zum Verkauf auszuschreiben.
Es gibt eine totale Stabilität. Es gibt eine steuerliche finanzielle Sicherheit. Das Land ist sehr ordentlich. Die Argentinier hier sind sehr ordentlich. Viele sind wegen der Pandemie und auf der Flucht vor den Problemen hierher gekommen.
Früher, erzählt Bukowski, kam sie mit kofferweise Bargeld an, das händisch gezählt werden musste, ungeprüft, nicht schriftlich festgehalten. Es waren unsaubere und kriminelle Geschäfte. Viele Menschen kamen zum Geldwaschen nach Uruguay. Internationale Drogenkartelle fanden Gefallen am Land. Es wurde gekauft und ausgegeben. Auch im La Borgogna, dem teuersten Restaurant in Punta del Este. Der Franzose Jean-Paul Bondou hat es vor 45 Jahren gegründet. In seinem Restaurant sitzend begrüßt er seine Stammgäste, viele aus finanziell elitären Kreisen. Alle geben dort mehrere hundert Dollar zum Abendessen aus. Bondou ist eine schillernde Figur, scherzt mit jedem, doch er beobachtet und kommentiert scharf.
Viele hier sind Geldwäscher und Schmuggler,
sagt der 75-Jährige. Er kenne das Land und es sei ihm nicht mehr wichtig, das Richtige zu sagen.
Ich hatte hier Mexikaner und Italiener aller Art als Gäste.
Dass die kein sauberes Geld mitbringen, sei offensichtlich. Doch Uruguay mag das Schmuddelimage eines Geldwäsche- und Schmugglerlandes nicht und setzt alles daran, es loszuwerden und vermeintlich saubere Investoren anzulocken. Im Yachtclub am Hafen begrüßt der Kellner Axel von Schubert. Mit Uruguay verbinden ihn viele Jahrzehnte, sagt er. Schubert ist Partner diverser Firmen im Finanzhandel, aber auch in der Agrarindustrie.
Es kommen in den letzten Jahren vermehrt nicht nur Investoren, Privatinvestoren her nach Uruguay, die hier investieren. Und wie gesagt, hauptsächlich in Landwirtschaft, aber auch große Pensionsfonds, große Family Offices, Institute, Finanzunternehmen, die sich Uruguay herausgesucht haben aufgrund der politischen Stabilität, aufgrund der Demokratie, aufgrund der Sicherheit, der Transparenz. Dafür gibt es zig Studien, die belegen, wie Uruguay wirklich vorne dran steht und war trotzdem noch sehr unbekannt. Es fliegt eigentlich unter dem Radar, was ein großer Vorteil ist. Ich glaube, das ist mit eines der großen Selling Points von Uruguay.
Der Sicherheitsaspekt verkauft sich gut, auch die juristische Sicherheit für Investitionen. Es scheint attraktiv, im Hinterland auf 50 Hektar fern der europäischen Aufmerksamkeit und Kontrollen zu investieren. Viele wollen die Vorteile eines Steuerparadieses nutzen, aber niemand möchte mit der Kategorie Steuerparadies assoziiert werden. Uruguay ist ein sogenanntes Niedrigsteuerland. Das klingt nicht ganz so dramatisch. Axel von Schubert lebt auch auf den Bahamas und in Monaco, sogenannte Steueroasen. Er kann vergleichen.
Bahamas ist Offshore und Offshore ist heute ein schlechtes Wort. Ein schlechtes Wort gewesen, weil Bahamas ist ein Steuerparadies immer noch. Zero Tax, also zahlt man nichts und wird entsprechend auch von den Nichtsteuerparadiesen von OECD und USA entsprechend unter Druck gesetzt und kämpft damit nicht nur um sein Image, aber als bahamesischer Resident, also wohnhaft in den Bahamas, hat man dann auch entsprechende Schwierigkeiten in Europa und in Amerika zu arbeiten. Da ist man natürlich immer gleich auf der Liste. Rotes Tuch, ja. Ich meine, Liechtenstein inzwischen ist ja auch verpönt und Schweiz fast ja auch schon. Uruguay hat das nicht. Und ganz einfach, weil Uruguay ist nicht offshore, ist auch nie auf der schwarzen Liste gewesen.
Das stimmt zwar nicht ganz. 2009 landete Uruguay nämlich doch mal kurz auf der schwarzen Liste der OECD für Länder mit schädlichem Steuerregime, die als nicht kooperativ gelten. Aber das Land passte die Gesetze daraufhin zügig an, führte Transparenzregeln für Geldgeschäfte ein und sagte die Einhaltung der geforderten Steuerstandards zu und wurde nach 5 Tagen wieder von der Liste genommen.
Uruguay hat Doppelbesteuerungsabkommen mit den meisten der OECD-Ländern. Das heißt, wenn man als Deutscher, als Engländer sich steuerlich, also fiskalisch jetzt vom Heimatland verabschiedet und nach Uruguay zieht, ist das kein rotes Tuch oder da entsteht beim Fiskus zu Hause jetzt nicht unbedingt eine Situation, wo die Alarmglocken losschlagen. Wenn Sie nach Bahamas umziehen, ist das was anderes. Und ich glaube, für viele Leute ist das wichtig. Mit der sehr niedrigen Besteuerung kommen viele Leute zurecht, die sagen sich, gut, 10% zahle ich. Das ist nicht schlimm, aber 50% in Deutschland oder England zahle ich nicht.
Steuern zu vermeiden und Steuern umgehen, das ist legal. Die Makler hier nennen das steuerliche Anreize oder Vorteile. Schubert hat selbst einiges in Uruguay investiert. Eine erste Eukalyptusfarm, dann Soja und Weizen, weil das von den Schwankungen der Finanzmärkte unabhängig sei.
Und Uruguay ist ein Land, was frei ist. Das heißt, es wird auch in US-Dollar abgerechnet. Der US-Dollar ist absolut stabil. Und sie bekommen als ausländischer Investor zweimal im Jahr ihre Erträge auch in US-Dollar ausgezahlt und die können überwiesen werden, egal wohin in die ganze Welt. Es gibt keine Ausfuhrkontrollen, es gibt also diese Capital Controls gibt es nicht. Also sie können sich das Geld nach Liechtenstein auf die Bahamas überweisen lassen. Sie zahlen 10% Steuern drauf und dann war es das schon.
Sofern das Geld vorhanden ist, denn nicht alle können sich solche Investitionen leisten. Viele Uruguayer schauen dem Finanztreiben eher zu. Der Surfladenbesitzer Nicolas Pereira hat ein altes Schwarz-Weiß-Foto von der Stadt im Laden stehen, auf dem es wenige Hochhäuser gibt.
Anfangs mochte ich es nicht, dass die Gebäude und alles hier mehr wird. Aber ich verstehe auch, dass das die Entwicklung ist. Das ist die Art, wie etwas wächst. Es gibt Arbeit hier. Viele Leute kommen aus dem ganzen Land, um in Punta del Este zu arbeiten, weil es der Ort ist, an dem man einen besseren Job bekommen kann. Vielleicht ist das der Arbeitsplatz für das ganze Land.
Er fährt mit dem Finger über das Foto und zeigt dann nach draußen.
Die Leute denken manchmal, ah, du kommst aus Punta del Este, da hast du Geld. Aber das hier ist eines der wenigen bescheidenen Viertel, wo es noch einfache Häuser gibt. Ganz bald werden sie alles abreißen und das machen wie da vorne. Die Tankstelle war dort, seit ich klein war. Jetzt wird es ein neues Gebäude auf dem Grundstück geben.
Auf der Peninsula geht die Sonne langsam im Meer unter. Die Wellen rauschen sanft. Hinter dem Eingang einer sterilen Lobby eines Wohnkomplexes sitzt Pedro. Er arbeitet seit 17 Jahren als Portier. Als Surfer wollte er im Job nur das Meer sehen, erzählt Pedro, der eigentlich anders heißt. Mittlerweile ist er Mitte 40, hat Frau und Kind. Er habe hier alles gesehen. Das Geld würde die Menschen verändern. Er mache seinen Job mit Diskretion. Hier drinnen interessiere sich niemand für die Herkunft. Die Besitzer kommen mit teuren Autos, teuren Kleidern, operierten Körpern. Sie fliegen mit den Kleinflugzeugen ein und genießen den Frieden der Stadt. Aber grundsätzlich sei es so. 3 von 10 hier schlafen ruhig, sagt er.
Uruguay profitiert als Niedrigsteuerland auf der einen Seite also durchaus von den internationalen Investoren, die sich hier niederlassen, aber das Ganze hat eben auch seine Schattenseiten. Was ja klar wurde im Stück ist, dass das Land aber sehr um sein sauberes Image besorgt ist, also definitiv nicht als Steueroase bezeichnet werden will und es zeigt sich auch kooperativer, was den Austausch von steuerlich relevanten Informationen angeht, als andere Länder. Warum und welche Möglichkeiten es gibt, hier international auch Druck auszuüben. Darüber spreche ich jetzt mit Jost Henrich Heckemeyer, der sich als Professor für Unternehmensbesteuerung an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel auch viel mit Steuern im internationalen Kontext beschäftigt. Hallo, Herr Heckemeyer.
Hallo.
Herr Heckemeyer, ich würde gerne auch, weil es vielleicht erstmal ein bisschen übersichtlicher ist, erstmal bei der EU anfangen, denn hier gibt es ja auch Niedrigsteuerländer. Welche sind das und von was für einem Steuergefälle sprechen wir hier? Was ist da im europäischen Kontext möglich?
Ja, also wenn wir uns mit der EU befassen und auf die Steuersätze schauen, die Unternehmen in der EU zahlen müssen, dann sehen wir hier einerseits erstmal allein mit Blick auf die Tarifsteuersätze, so wie wir das nennen, ein ganz erhebliches Gefälle. Die niedrigsten Steuern finden wir zum Beispiel in Irland. Dort beträgt der Steuersatz 12,5% auf Unternehmensgewinne. Aber auch in zahlreichen osteuropäischen Staaten bewegt sich der Steuersatz auf Gewinne um die 10%, zum Beispiel in Ungarn oder auch in Bulgarien. Und das geht auf der anderen Seite dann bis zu Ländern wie eben auch Deutschland, die Unternehmensgewinne mit bis zu 30% oder sogar noch etwas mehr belasten.
Und wie viele Steuereinnahmen gehen da den Ländern eben mit höheren Steuern verloren? Kann man das beziffern, eben weil Unternehmer oder auch Einzelpersonen sich in Ländern mit niedrigeren Steuern dann ansiedeln?
Da gibt es verschiedene Schätzungen. Diese Schätzungen sind in der Vergangenheit von unterschiedlicher Qualität gewesen, weil natürlich auch die Datengrundlagen nicht sonderlich gut waren, denn natürlich geschehen diese Strukturierungen auch unter dem Deckmantel des Steuergeheimnisses und daher ist es schwierig, hier an Zahlen zu kommen. Die besten Schätzungen, die uns heute vorliegen, auch auf den aktuellsten Daten, gehen davon aus, dass der Aufkommensverlust, also der Verlust an Steuern für ein Land wie Deutschland, im einstelligen Milliardenbereich liegt. Das ist nicht ganz so hoch, wie man es noch vor einigen Jahren vermutet hätte.
Man versucht ja trotzdem, Steuern zu vereinheitlichen. Da hat man sich ja weltweit auch unter dem Dach von OECD und G20 zum Beispiel darauf verständigt, so einen globalen Mindeststeuersatz, eine Mindestbesteuerung einzuführen. In der EU wird diese Mindestbesteuerung jetzt auch durch so eine EU-Richtlinie sichergestellt. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
Ich denke, die Mindestbesteuerung kann ein Schritt in die richtige Richtung sein. Denn sie setzt ja einen Mindeststeuersatz, gegenwärtig 15%. Das heißt also, die Idee ist, egal wo Unternehmen weltweit Gewinne erwirtschaften, entrichten sie einen Mindeststeuersatz auf ihre Gewinne von 15%. In der Europäischen Union ist diese Mindestbesteuerung nunmehr seit Anfang des Jahres geltendes Recht und hiermit müssen wir umgehen. Einerseits bedeutet das System der Mindestbesteuerung einen erheblichen Zuwachs an Komplexität. Das ist einfach so. Ein solches System der Mindestbesteuerung verlangt ein komplexes Regelwerk und auch einen internationalen Austausch von Informationen zwischen den Staaten. Es macht das Steuerrecht komplizierter. Auf der anderen Seite aber bietet dieses System der Mindestbesteuerung natürlich auch die Möglichkeit, das Steuerrecht an anderen Stellen wiederum zu vereinfachen. Ich muss jetzt nicht mehr Punkt für Punkt, symptombezogen, wie in einem Katz-und-Maus-Spiel, den Steuergestaltungsstrategien der multinationalen Konzerne entgegenwirken, sondern ich kann mir, wenn die Mindestbesteuerung funktioniert, ja jetzt sicher sein, am Ende des Tages zahlen sie immer 15%.
Es gibt ja in der EU so eine Gruppe mit dem Namen Verhaltenskodex, die sich für einen weltweit fairen Steuerwettbewerb einsetzt. Was macht denn diese Gruppe und welchen Gestaltungsspielraum hat die überhaupt weltweit für einen fairen Steuerwettbewerb zu sorgen?
Diese Gruppe Verhaltenskodex gibt es schon seit geraumer Zeit. Die wurde eingerichtet in den späten 90er Jahren und diese Gruppe wirkt vor allen Dingen über das, was wir so als Soft Law bezeichnen. Also sie kann, indem sie Kriterien aufstellt für bestimmte Steuerregelungen, ab wann eine bestimmte Steuerregelung als schädlich oder unfair zu bezeichnen sind. Sie kann also über eine solche Auflistung von steuerlichen Regelungen und die Katalogisierung derartiger Regelungen Druck auf Staaten ausüben, vor allen Dingen zunächst einmal europäische Staaten, dass sie als unfair oder schädlich wahrgenommene Regelungen zurücknehmen. Das war die Idee in den 90er Jahren und das hat eigentlich auch ganz gut gewirkt. Man hat also die europäischen Staaten dazu gebracht, quasi sich selbst einzuschränken und bestimmte Regelungen, die als schädlich erachtet worden sind, aus dem Spiel zu nehmen. Heutzutage besteht die Aufgabe dieser Gruppe Verhaltenskodex vor allen Dingen auch darin, mitzuwirken bei der Bestimmung von Staaten, vor allen Dingen auch außerhalb Europas, die als nicht kooperativ gelten. Das heißt, es werden von der Europäischen Union regelmäßig Länder unter die Lupe genommen und daraufhin geprüft, ob sich diese Länder, das sind vor allen Dingen eben Niedrigsteuerländer, kooperativ verhalten, sich also an die im internationalen Umfeld verabredeten Regelungen zum Informationsaustausch oder eben auch zur Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung halten.
Und ist das denn problematisch für ein Land, wenn es auf dieser Liste landet?
Ja, das ist mit Sicherheit problematisch, denn die Rechtsfolgen, die daran geknüpft sind, sind durchaus beachtlich. Also Deutschland beispielsweise hat das Steueroasenabwehrgesetz eingeführt und im Grunde genommen führt also diese Steueroasenabwehrgesetz dazu, dass bei Ländern, die auf dieser europäischen Blacklist, auf dieser schwarzen Liste landen, Geschäftsbeziehungen mit diesen Ländern, sowohl aus diesen Ländern nach Deutschland hinein, als auch von Deutschland aus in diese Länder hinein, steuerlich unattraktiv gemacht werden, indem besondere steuerliche Regelungen, die vielleicht anderweitig gelten, mit Blick auf diese Länder zurückgenommen werden bzw. verschärft werden. Und daher haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, dass sich einige Länder, die auf dieser Liste gelandet sind, sehr schnell bemüht haben, davon wieder runterzukommen und sich eben kooperativer als in der Vergangenheit zu zeigen.
Das heißt, die EU hat als Block durchaus Möglichkeiten, auch außerhalb ihrer Grenzen gegen ungerechten Steuerwettbewerb dann vorzugehen, ja?
Ich würde sagen, gegenüber manchen Ländern mit Sicherheit. Also dieser Hebel des Steueroasenabwehrgesetzes, der wirkt natürlich gegenüber diesen klassischen, eher kleineren Steueroasen, die die EU als ein großer wirtschaftlicher Block natürlich sehr unter Druck setzen kann, wenn sie die Geschäftsbeziehungen mit diesen Ländern behindert. Andererseits hat die EU aber in der globalen Betrachtung auch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Diese Möglichkeiten versucht die EU wahrzunehmen, indem sie sich eben als ein Musterschüler erweist. Also Stichwort Mindestbesteuerung beispielsweise. Ob dieses gute Beispiel dann auch befolgt wird, ob andere Staaten sich dem anschließen, das ist natürlich die zweite Frage und das wird dann die Zukunft zeigen.
Sagt Jost Henrich Heckemeyer, Professor für Unternehmensbesteuerung an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, und das war's für heute mit der Weltzeit. Morgen geht's hier im Podcast dann um ein Jubiläum. 50 Jahre Nelkenrevolution. Das wird am 25.04. nämlich in Portugal gefeiert. Wir fragen, welche Spuren die Diktatur im Land hinterlassen hat. Soweit also zur nächsten Folge. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Tschüss und bis dahin.